Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcastes, die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt wie jedes Mal mein Kumpel
Patrick. Servus.
Wir hatten letzte Woche eine Auszeit, eine ungeplante. Wir, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, haben uns mit unseren Folgen so ein bisschen verschätzt. Ich habe gedacht, es reicht, aber wir waren dann doch im Urlaub.
Urlaubsmodus.
Ja, wir sind zurück und ich hoffe, besser denn je. Und wir haben unsere Zuhörer nicht verloren, nur weil es jetzt einmal nicht geklappt hat. Ich hoffe, das passiert nicht so schnell wieder. Aber wir haben uns so ein paar Gedanken gemacht, welche Filmthematiken wir dranbringen können, gerade jetzt zur Urlaubszeit. Und Katastrophenfilme mit abstürzenden Flugzeugen gibt es ja auch zuhauf. Also wir haben ja damals noch mit einem sehr, sehr jungen Ethan Hawke Überleben. Über das Flugzeugunglück in den Anden, wo die dann angefangen haben, sich gegenseitig aufzufressen, beziehungsweise die Leichen zu verspeisen. Dann Castaway wäre jetzt zum Beispiel auch noch ein guter Vertreter gewesen.
Urlaub machen macht bestimmt Spaß.
Wilson! Dann haben wir noch, haben auch gerade drüber gesprochen, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, Send Help, der letzte Film von Sam Raimi.
Ja.
Aber wir haben uns dann doch für einen ganz anderen Film entschieden, der zwar auch mit einem Flugzeugabsturz mehr oder weniger beginnt, aber eine komplett andere Thematik als Urlaub dann hat, nämlich einer der wahrscheinlich noch besten Actionfilme der 90er Jahre, nämlich Cliffhanger.
Nur die Starken überleben.
Das war noch zu einer Hochzeit von Sylvester Stallone.
Ja.
Eigentlich von allen Akteuren des Films. Er bleibt für mich einfach einer der unvergessensten Actionfilme meiner, ja, ich will nicht sagen Kindheit, aber auf jeden Fall meiner Jugend.
Definitiv, meine auch.
Als er rausgekommen ist, war er ja noch indiziert, zumindest für den Heimkinosektor.
Ja.
Egal, welche Veröffentlichung du dir angeschaut hast, gerade was so Film und Fernsehen angegangen hat, war er immer zensiert. Also es waren zahlreiche Dialogszenen, die noch zensiert waren. Auf jeden Fall gefühlt um jede Actionszene und Brutalität komplett erleichtert, war der Film mit seiner damaligen FSK 16-Freigabe, die gekürzte Fassung zumindest, eigentlich nur noch so ein Filmtorso. Also du hast wirklich keinen Spaß mehr gehabt, dir den Film irgendwie anzuschauen. Und gerade für mich oder auch mit Sicherheit für dich, Patrick, als Filmfans, so diese Big Bang Theory-Typen, die sagen, ja, wegen 12 Sekunden renne ich nochmal ins Kino, war es wirklich so, dass man gesagt hat, es macht keinen Spaß.
Ja.
Und alles, was du, genau, und alles, was du im unzensierten Sektor bekommen hast, war dann indiziert. Das durftest du so im Laden eigentlich gar nicht wirklich kaufen. Und dann blieb dir eigentlich ja bloß der Gang zur Videothek, aber wir waren damals noch zu jung, als dass wir den 18er-Schinken dann bekommen hätten. Und wir waren damals noch mit Premiere gesegnet. Da gab es ja auch zwei verschiedene Varianten. Es gab ja die normale 16er-Fassung, die dann auch leicht gekürzt war. Die war dann vor 22 Uhr und ab 22 Uhr kam dann die indizierte Fassung.
Ja.
Aber wir hatten keine Premiere, das war mir schon immer zu bieder, damals zumindest Geld für was auszugeben, was im Endeffekt völlig selbstverständlich sein sollte.
Ja, natürlich.
Heutzutage ist Cliffhanger mit seiner FSK 16-Freigabe in einer ungekürzten Fassung Standard.
Ja.
Also er wurde neu geprüft. Ja, genau, er wurde neu geprüft. Man hat sich dann entschieden, den Film von seiner Indizierung und dem 18er-Titel runterzuholen, einfach auf eine 16er-Freigabe runterzustufen. Auch wenn er komplett ungeschnitten ist. Aber finde ich auch heutzutage gar nicht mehr wild.
Nein, definitiv. Dieses paar Szenen, die gewalttätig sind, sind sehr harmlos. Da gibt es andere Filme, wo man denkt, diesen 16, oh, Holle, die Wallfilme müsste eigentlich ab 18 sein.
Ja, also da waren wirklich Sachen mit dabei, die waren sehr, sehr fragwürdig, warum die mit einer 16er-Freigabe so unbescholten davongekommen sind. Aber gut, urlaubstechnisch, wir haben viele Filme gesehen, viele neue Filme, auch alte Filme wiederentdeckt. Da werden wir in den nächsten Podcast-Folgen auch dazu noch ein bisschen drauf eingehen. Sei es jetzt die Neuinterpretation zum Running Man oder halt wirklich, wie gerade erwähnt, Send Help, Bugonia zum Beispiel. Sensationeller Film.
Ja, lief, was wir gesagt haben, unterm Radar habe ich dir damals mitgeschleppt zum Müller, dass ich Gott sei Dank noch das Steelbook mehr ergattern konnte.
Okay, der ist wirklich sehr, sehr weit unterm Radar gelaufen.
Ja.
Weil er wahrscheinlich auch eine Thematik hat, mit der viele heutzutage nicht viel anfangen können, weil sie vielleicht auch nicht viel anfangen wollen, weil es einfach Schwurbelei ist und dieses
Verschwörungstheoretiker.
Und ich glaube, das hängt gerade vielen Leuten ein bisschen so zum Hals raus.
Ja, natürlich, aber es ist halt ein Film, wo du halt einfach nur denkst, so what the fuck.
Also er lässt dich auf jeden Fall mit einem unglaublich krassen Feeling zurück. Ja. Also ich habe ihn im Flugzeug gesehen, da war er sogar auf Deutsch. Und ich habe ihn mir direkt nach der Rückkehr nach Deutschland sofort geholt. Also ich musste ihn unbedingt besitzen.
Wird in jede Sammlung, finde ich.
Unser treuer Zuhörer Ramon ohne Apostroph hat auch schon einen Filmwunsch erbeten und den wird er mit Sicherheit auch bekommen.
Natürlich.
Aber gut, starten wir jetzt mit unserer heutigen Podcast-Folge zu Cliffhanger, nur die Starken überleben. Regisseur für Cliffhanger war damals Rennie Harlin und Rennie Harlin ist ein sehr versierter Filmemacher, der mit Nightmare on Elm Street 4 im Jahre 1988 mehr oder weniger seinen großen Durchbruch hatte. Wenn man sich seine Filmografie so anschaut und durchliest, dann fällt eins auf, nämlich dass Rennie Harlin schon immer so einen kleinen Hang zu Trash-Filmen hatte, beziehungsweise sehr viel, sag ich mal, Trash in seine Filme mit einfließen ließ. Von ihm stammen zum Beispiel so kleine Trash-Perlen wie Tödliche Weihnachten, Die Piratenbraut, Deep Blue Sea. Selbst Ford Fairlane, der Rock'n'Roll Detective, war ein sehr nennenswerter Vertreter dieser Trash-Perlen.
Ja.
Und ich habe mir gestern Abend eben auch nochmal angeschaut, auch Cliffhanger gehört wohl oder übel mit dazu. Aber ich finde, da ist ähnlich wie bei Stirb langsam 2, der auch von ihm ist, so viel richtig gemacht worden, dass es an sich schon gar nicht mehr groß ins Gewicht fällt, ob da jetzt der eine oder andere, sag ich mal, Logikfehler drin ist oder Filmpatzer. Deswegen finde ich,
es wird sehr viel Liebe gemacht einfach.
Genau, und das ist das Entscheidende. Dann im Jahre 2011 kam mit Five Days of War sein letzter Kinofilm und dann ging es für ihn direkt weiter ins Fernsehserienmilieu.
Ja.
Dann hat er Episoden gedreht zu White Collar, Graceland, Misfits,
Devil's Pass.
Wie die Folgen dann an sich waren, weiß ich nicht, weil das sind Serien, die habe ich so nicht gesehen.
Was mir persönlich, also die Atmosphäre ist super, aber was seit 2024 dann gekommen ist, er kommt niemals ans Original ran, sind die auf drei Teile aufgeteilten Filme, The Strangers. Chapter 1, Chapter 2 und Chapter 3. Viele mögen sie. Ich okay. mag sie, wenn ich das, die kennen aber das Original nicht so. Ja. Ich finde das Original unübertroffen.
Auf jeden Fall, also das war der mit der, wie heißt sie?
Liv Taylor.
Liz Taylor war ja die ältere Schauspielerin, ja. die ja die Mutter von Wilma Feuerstein gespielt hat in den Flintstones. Von Liv Taylor, die Tochter von Aerosmith-Sänger Steven Tyler.
Und die macht das so genial in dem Film auch und auch er.
Und der Film war auch gut. Also er war damals sogar, finde ich, so eine kleine Revolution, weil dieses Home-Invasion-Thema war bis dato gar nicht mal so groß vertreten.
Ja, es wird halt immer atmosphärischer und immer düsterer und immer beklemmender, weil die halt dann auch eindringen oder schon eingedrungen sind. Nur sie weiß es zum Beispiel nicht und das ist, müssen wir auch mal machen.
Die komplette Stranger-Reihe dann oder nur einen Teil?
Das Original.
Ja, The Strangers.
The Strangers, weil, also wir können im Gegenzug mal einen hinterleuchten, aber ich finde, er kommt halt nie an das Original ran. Diese Atmosphäre wird da niemals aufgebaut.
Okay. Aber kommen wir zurück zu Cliffhanger. Mit einer Lauflänge von 113 Minuten und einer von uns schon erwähnten Altersfreigabe von jetzt FSK 16 ist er aber dennoch nicht unbedingt was für ein jugendliches Publikum, weil er doch stellenweise sehr brutal ist. Aber in Bezug auf andere Filme, die tatsächlich ab FSK 16 freigegeben sind, ist er dann schon wieder harmlos. Also es muss trotzdem jeder für sich irgendwo selber entscheiden, was er sich und seinen Kindern oder Jugendlichen zutraut und was nicht. Der Film ist von 1993 und das lebt der Film auch voll aus. Also man merkt es schon,
die Atmosphäre,
allein schon die Atmosphäre, das Bildmaterial, auf dem gedreht worden ist, das ist dieses Material, wo man genau sagt, das erkenne ich aus meiner Jugend wieder. Auf dem Flug nach Amerika haben wir uns auch den Running Man angeschaut, den neuen. Und man merkt auch bei diesem Film sehr, sehr stark, dass es ein High-Definition-Film ist, das nur auf High-Definition gedreht wird. Und genau das schlägt sich in der Qualität des Films nieder. Das heißt, viele Einstellungen der heutigen Filme, die auf High Definition gedreht werden, sehen einfach Studio aus. Auch wenn sie es vielleicht nicht sind, aber durch die Ausleuchtung und die Bildqualität sieht das Ganze wirklich immer nur wie Studio aus. Und das kannst du mit dem alten Videomaterial noch einigermaßen kaschieren, finde ich.
Okay. Na klar.
Kommen wir zu den Hauptdarstellern, da haben wir natürlich allen voran die größte oder eine der größten Action-Ikonen unserer Zeit, Sylvester Stallone. Ich denke, über Stallone brauchen wir nicht viele Worte verlieren. Haben wir ja schon zu Tango und Cash erwähnt.
Spielt den Gabe Walker.
Dann haben wir Michael Rooker. Den kennen die meisten wahrscheinlich aus der sehr populären Guardians of the Galaxy-Reihe. Dort spielte er den Yondu. Das ist der mit dem, der blaue Kerl mit dem roten Kamm auf dem Kopf.
Man muss ja viel weiter vorgehen. Mississippi Burning, die Wurzeln des Hasses.
Dann Tage des Donners mit Tom Cruise war er sein Gegenspieler.
Ja, ja. Oder am Ende auch sein Freund.
Am Ende ja auch sein Freund.
JFK.
JFK war er mit dabei. Auch sehr cooler Vertreter war Sliver, voll auf den Schleim gekommen.
Auch super. Der Knochenjäger, wo er den Detective spielt.
Ja, er hat auf jeden Fall in sehr, sehr vielen Filmen mitgewirkt.
Ikonischen Film, muss man dazu sagen.
Er hatte auch eine, sag ich mal, sehr entscheidende Rolle in der Horrorserie The Walking Dead.
Ja.
Als Filmbösewicht in Cliffhanger haben wir John Lithgow. Wir haben ihn in unserem Podcast zu The Rule of Jenny Penn erwähnt. Er war in der Neuverfilmung von Friedhof der Kuscheltiere mit dabei. Was ich sehr, sehr cool finde, und das ist auch aus meiner Jugend noch raus, Bigfoot und die Hendersons.
Super.
Das ist auch ein sehr, sehr emotionaler Film, auf jeden Fall unglaublich gut in Szene gesetzt.
Ja.
Mein Bruder Cain, in dem er eine Doppelrolle gespielt hat.
Genauso die Akte.
Also John Lithgow war schon immer irgendwo ein Garant für Bösewichte. Ja?
Haben wir damals auch schon gesagt. Allein durch seine Mimik und Gestik hat er seinen Charakter sehr, sehr viel ausdrücken können.
Das macht er auch in Cliffhanger sehr, sehr gut.
Ja.
Unübertroffen. Also ich glaube, selbst jetzt für viele andere Filme, in denen es um Bösewichte gegangen ist, die auch sehr markante und auch kultige Bösewichte hatten, könnte ich mir jetzt aber keinen anderen vorstellen als John Lithgow. Weil er bringt so diese gewisse Eleganz bringt er in Cliffhanger mit rein.
Eleganter Bösewicht. Es ist nicht wie bei Leon der Profi, der ist da.
Gary Oldman.
Der, danke. Du wartest da. Mir ist gerade auf der Zunge liegen. Gary. Auf jeden Fall, das ist ein fieses, böses Charakter, Arschloch, ja, die er spielt, hat aber nicht diese Authentizität, nur durch Mimik und Gestik wie ein Jeremy Lithgow.
Ja, aber
diese Eleganz einfach reinbringt.
Genau.
Das ist einfach nicht ins Schmutzige oder dieses Psychedelische, sondern einfach, ich bin der Bösewicht. Mhm. Du siehst es in meinen Augen alleine.
Genau, also John Lithgow ist da schon eher wie so ein Alan Rickman in Stirb langsam.
Genau.
Er ist ein sehr eleganter
Bösewicht, dem man es verzeihen kann, dass er das tut.
Glaube ich nicht, aber er ist auch...
Doch.
Nee, also was John Lithgow in Cliffhanger abzieht, kannst du ihm vieles nicht verzeihen.
Ja.
Aber er bringt es auf eine sehr, sehr kultivierte Art rüber. Also er ist keiner, der einfach nur in die Menge reinbolzt, ja, um so viel Schaden wie möglich zu verursachen, sondern er geht taktisch vor. Er ist auch sehr gebildet. Das merkt man ihm also tatsächlich an und das spielt er eiskalt auch aus.
Ja, definitiv.
Als weibliche Darstellerin haben wir eine Janine Turner. Von ihr kam leider nach Cliffhanger nicht mehr allzu viel. Sie hatte vorher Gastauftritte, kleinere Nebenrollen in zum Beispiel Der Affe im Mensch. Das ist auch ein unglaublich geiler Film von, glaube ich, George A. Romero war der sogar.
Ja.
In dem es darum geht, dass sich ein Mann, der vom Hals abwärts gelähmt ist, so einen Kapuzineraffen als Pflegehilfe im Endeffekt bekommt. Doch der Affe ist aus einem Labor.
Genau.
Und der dreht halt dann vollends durch. War es da nicht auch mal, dass man ein Remake machen wollte oder sogar schon gemacht hat?
Gute Frage.
Ja, egal. Aber von Janine Turner kam diesbezüglich leider nicht mehr allzu viel. In weiteren Rollen finden wir nochmal einen Rex Lynn. Der war in Breakdown zu sehen. Da war er der Sheriff, der dann abgeknallt wird.
Das Kartell.
Genau, das Kartell. Er war in Rush Hour.
Böse.
Nee, da war doch der FBI-Agent.
Stimmt, der nicht an Chris Tucker geglaubt hat. Oder in The Postman mit dem
Kevin Costner.
Kevin Costner, wo er auch nicht den Oberbösewicht, aber seinen Stellvertreter dann spielt.
Ja, also er war in zahlreichen großen Hollywood-Produktionen mit dabei. Leider Gottes immer nur, sag ich mal, Nebenrollen.
Ja.
Die Piratenbraut, Tin Cup, After the Sunset, Drop Zone mit dem Wesley Snipes, Ghosts of Mars, etc., 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 White Herb. Also,
Eve und der letzte Gentleman, auch super.
Wahnsinn. Unglaublich viele Filme.
Ja, die man gar nicht so auf dem Radar eigentlich hat.
Ja, aber selbst ich muss immer wieder nachschlagen, wer Rex Lynn eigentlich ist.
Und dabei hat er echt bei guten Filmen mitgespielt.
Ja. Und bei Cliffhanger bringt er wirklich auch eine super, super fiese Rolle auf den Tisch.
Ja.
Ja, mal an sich, nebenrollentechnisch fällt nicht mehr allzu viel
ins Gewicht, ja.
Wer aber auf jeden Fall noch zu erwähnen sein muss, finde ich, ist nämlich Leon Robinson. Er war ein unglaublich fieses Schwein in Cliffhanger. Und er ist sehr, sehr diese Rolle war sehr kontrovers, weil die meisten kennen ihn als Good Guy aus Cool Runnings.
Als Beispiel, ja.
Da war er nämlich der Chef von dem Bobfahrerteam, beziehungsweise der Bobfahrer der jamaikanischen Mannschaft, der eigentlich erst die Idee hatte, dass Jamaika bei den Olympischen Winterspielen antreten kann.
Das hat ja dann John Candy, der Trainer, eigentlich gehabt.
Jein, er hat ja, auf jeden Fall diese Vision.
Diese Vision, aber er hat dann die Idee gehabt, weil sie ja nicht zur Sommerolympiade gehen konnten und dann genau, ist ihm der andere eingefallen, der...
Genau, weil er gesagt hat, die Jamaikaner sind die besten Sprinter auf diesem Planeten.
Genau.
Und du brauchst natürlich gute Sprinter, um den Bob erstmal loszubringen.
Ja.
Und dann hat er die ausgebildet zum Bobfahrerteam. Aber darauf können wir auch mal in einem separaten Podcast noch eingehen, wenn ihr das dann auch mal wollt, keine Ahnung. Jetzt aber zur Handlung von Cliffhanger. Cliffhanger startet genau da, wo eigentlich das meiste auch stattfindet, genau in den Bergen.
Ja, zwischen zwei Bergen, muss man eigentlich sagen.
Mehr oder weniger, oder wohl oder übel. Gedreht wurde in den italienischen
Dolomiten. Soll aber die Rocky Mountains
darstellen. Genau, sollen die Rocky Mountains darstellen. Umso witziger ist es, dass man, aber das ist ja ein kleiner Kniff von Hollywood, dass man gefühlt überall auf der Welt dreht und alles spielt immer in Amerika. Das ist das Witzige.
Weil die Rocky Mountains einfach zu teuer zum Drehen gewesen sind, zur damaligen Zeit schon.
Ja,
ich meine, das Naturschutzgebiet.
Ich wollte es gerade sagen, da spielt aber dieser Naturschutz.
Obwohl auch die Dolomiten Naturschutzgebiet ist. Aber die haben sich halt bereit erklärt.
Klar, Geld macht alles möglich.
Natürlich.
Auf jeden Fall zwei Leute, nämlich Hauptdarsteller Michael Rooker, der die Rolle des Hal übernimmt.
Und seine Freundin
müssen von einer Bergspitze gerettet werden, von der sie nicht runterkommen. Und ich fand es schon ganz, ganz witzig. Das ganze Rettungsteam kommt mit dem Hubschrauber angeflogen, aber Sylvester Stallone, schön körperbetont, muss das Ganze eigentlich in der Steilwand hochklettern, wo er dann kopfüber mit dem Rücken dann zum Boden sich erst hochhangeln muss.
Ja.
Unter dem Einsatz seines eigenen Lebens und unter allen höchsten Sicherheitsrisiken.
Sieht halt beeindruckender aus in der Situation.
Natürlich, aber rein logisch
gesehen. Was für eine Maschine kommt da an?
Ja, natürlich, aber ich sage rein logisch gesehen.
Wäre es einfacher mit dem Helikopter.
Junge, also ganz ehrlich, da kann ich der beste Kletterer auf diesem Planeten sein, wenn es darum geht, zwei Menschen zu retten und ich kann an diese Stelle mit einem Helikopter hinfliegen. Definitiv. Ja, dann mache ich das doch auch.
Natürlich.
Ja? Das ist ja was anderes jetzt zum Beispiel, habe ich auch vor ein paar Tagen erst wieder gesehen, Vertical Limits. Da ist es ja auch so. Wir kommen da auf den Gipfel des K2, kommen wir mit dem Helikopter nicht rauf, weil es zu hoch ist. Der lässt die ja auch bloß an einer gewissen Stelle raus, wo er gerade noch fliegen kann und dann geht er runter und die müssen den Rest zu Fuß hochsteigen.
So hoch ist der Berg jetzt hier nicht.
Ja, okay, aber umso schlimmer, dass man es einfach so ausschlachtet. Aber es ist sehr beeindruckend, gebe ich ja zu.
Auf jeden Fall wird zwischen diesen zwei Gipfeln, Plattformen, wie man es nennen möchte, ein Seil
gespannt
zwischen den Gestrandeten und dem Hubschrauber. Und die müssen natürlich zum Hubschrauber gebracht werden.
Was ja auch irgendwo komisch ist, weil dieser Rettungshubschrauber hat ja eine Seilwinde. Also die runterlassen, die in den Gurt einhaken, hochziehen, wegfliegen. Die Sache wäre erledigt gewesen. Aber es passiert natürlich das Schlimmste, was einem bei so einem Einsatz passieren kann. Die Freundin von Hal stürzt ab. Das ist auch schon sehr, sehr spektakulär gemacht. Gibt auch ein paar kleinere Szenen, wo man dann den Stuntman von Sylvester Stallone sieht. Und das Witzige ist, es muss ja nicht, oder Stunt-Double. Und es waren auch bei Szenen, wo es nur darum ging, dass die Rückansicht von Sylvester Stallone, was ja dann eigentlich vom Stuntman gespielt worden ist, zu sehen ist, weil du erkennst es erstens mal an der körperlichen Statur, dass es nicht Stallone ist. Und man sieht ihn ganz leicht von der Seite, vom Gesicht her. Und das, passt irgendwo nicht mehr so dazu. Es macht das Ganze sogar noch unglaubwürdiger. Deswegen haben wir ja gesagt, ist das auch so eine kleine Trash-Perle. Aber Hal nimmt seinem Freund Gabe unglaublich übel, weil er ihm die Schuld am Tod seiner Freundin gibt.
Weil er sie nicht halten konnte.
Aus genau dem Grund hat er Gabe auch gesagt, ich muss weg aus den Bergen raus. Und das nimmt ihm seine Ex-Freundin Jessie sehr übel, dass er sich einfach verzogen hat. Und jetzt 8 Monate danach
wieder zurückkommt.
Kommt er nur zurück, um seine Sachen zu holen und mit ihr dann eigentlich wegzugehen.
Obwohl sie nicht weggehen möchte.
Ganz genau.
Sie haben sich ja da ein Leben mit einer Ranch, Pferden aufgebaut.
Was dann aber auch noch zu erwähnen ist, in genau derselben Zeit, wo Gabe zurückkommt, werden drei Geldkoffer, und zwar riesige Geldkoffer.
Mit einer horrenden Summe.
100 Millionen waren es, glaube ich.
100 Millionen US-Dollar bei einer Münzanstalt in Fort Worth zusammengestellt. Und die sollen natürlich, wie es nicht anders sein soll, im Flugzeug, da sind sie unantastbar.
Von A nach B gebracht werden.
Genau.
Aber auch dieser Transport läuft nicht ohne Zwischenfälle ab. Denn einer der Mitarbeiter stellt sich als
korrupt,
schwarzes Schaf heraus. Dann passiert auch so ein spektakulärer, und das war, hast du mir auch gesagt, bis zu dem Zeitpunkt der teuerste
Einzelstunt, der über 1 Million gekostet hat.
Nur dieser eine Stunt.
Und das sind wirklich halt Aufnahmen, wie der ist nur ein einziges Mal gedreht worden.
Ja, wo dieser korrupte Typ sich von dem einen Flugzeug über eine kleine Seilwinde, beziehungsweise ein Seil, was zwischen den Flugzeugen gespannt ist, in der Luft abgeseilt hat.
War bis spät in den 90ern, sogar Anfang der 2000er, im Guinness-Buch der Rekorde gestanden als teuerster Stunt bis dato.
Aber es ist auch spektakulär. Also ganz ehrlich, da musst du wirklich auch die Eier haben, da wirklich zu sagen, hey, während die beiden Flugzeuge in der Luft sind, 50.000
Meter Höhe, ja,
seil ich mich da einfach mal ab. Und es ist ja im Endeffekt nur so ein blödes Seil, wo da gespannt ist.
Auch ein Drahtseil. Das ist ja kein... Ja.
Ich meine, allein schon die Luftverhältnisse, die da oben herrschen.
Dann, und den Druckanzug, den er da hat mit der Maske, das ist alles echt genauso, wo du denkst, okay, das sind die Bösewichte. Das, was da im Film zu sehen ist, ist ja im Studio dann, was aus dem Flugzeug vom anderen dann zu sehen ist. Aber diese Weitansicht, wo dann die Kamera vom dritten Flugzeug aufgenommen worden ist, das sind Leute, die wirklich dann im zweiten Flugzeug mit Druckanzug dann auf den Stuntman gewartet haben.
Ja, aber man sieht es ja im Making-of, habe ich zumindest einen kleinen Ausschnitt gesehen, dass dieser Stuntman ist durch diese Turbulenzen so unkontrolliert durch die Gegend geschleudert worden.
Hat's nicht geschafft, leider.
Und hat es nicht geschafft, in das Flugzeug zu kommen, musste sich also auch abschneiden und ist über das Flugzeug hinweg, ganz knapp hinten dann an den Turbinen vorbei und ist dann mehr oder weniger, ich will nicht sagen abgestürzt, aber schon runtergefallen, hat den Fallschirm geöffnet und ist zwar sicher nach unten gekommen, aber man hat dann weitere Drehversuche gleich abgebrochen, weil man gesagt hat, das geht nicht.
Nee.
Und hat dann die endgültigen Aufnahmen tatsächlich im Studio gedreht.
Definitiv. Weil auch keine Versicherung dafür herspringen wollte.
Nur
Sylvester Stallone hat da die 1 Million, die dann zur Versicherungssumme geführt hat, aus der eigenen Tasche gezahlt.
Und das ist krass, wenn man sich überlegt, oh ja, ich bezahle mal schnell 1 Million aus der eigenen Tasche. Gut, das ist die andere Sache. Aber wie schon erwähnt, diese Übergabe bzw. dieser Transport der Koffer läuft nicht ohne Probleme ab, denn diese Koffer gehen bei dieser Übergabe verloren. Stürzen sozusagen über den Rocky Mountains ab, genauso wie auch das Flugzeug der Bösewichte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist halt so ein bisschen hässlich gedreht, weil es halt einfach ein Modellflugzeug ist, wo man halt dann abstürzen lässt und das schon ist leider Gottes in jeder Einstellung zu sehen. Und genau dort resultiert dann auch ein der, finde ich, noch witzigsten Folgefehler, die man im Cliffhanger finden kann. Nämlich, wenn das Flugzeug abgestürzt ist und zum Stillstand kommt, siehst du nämlich, wie die Spitze von dem Flugzeug über eine große Felsschlucht hinübergeht.
Ja.
Und direkt in der nächsten Einstellung ist diese Felskante weg, die Schlucht ist weg, sondern das sieht aus, als wäre er im Wald gelandet.
Ja.
Und das ist so ein bisschen Logikfehler. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, passt nicht.
Wenn man richtig drauf aufpasst, ja.
Was folgt ist, die Bösewichte machen einen Funkspruch, einen Rettungsnotruf.
Weil sie sich erstmal in einer aussichtslosen Situation finden. Aufgrund dessen, sie sind mitten im Gebirge abgestürzt in den Bergen und sie suchen Leute, die sich hier auskennen und deswegen geben sie einen Notruf erstmal ab, der auch beeindruckend gemacht ist. Bitte helfen Sie mir,
ja,
wir brauchen Insulin,
er hat schon einen Zuckerschock. Okay, aber es geht ja nicht darum, selber aus den Bergen rauszukommen, sondern erst einmal die drei verlorenen Geldkoffer wieder zu finden und da braucht man natürlich Leute, wie du es gerade gesagt hast, die sich in diesem Gebiet auskennen.
Genau.
Und da ist Gabe Walker, also Sylvester Stallone und sein Kumpel Hal.
Die besten Ansprechpartner.
Natürlich, die sind dort aufgewachsen, die kennen jeden Berg und jede Schlucht wie ihre eigene Westentasche. Und widerwillig müssen die beiden da zusammenarbeiten.
Kommen wir auf, ja.
Ja, während Sylvester Stallone wirklich leid tut, der, wie man am Anfang gesehen hat, wirklich alles getan hat, um Hals Freundin zu retten, macht dieser ihm dennoch Vorwürfe und gibt ihm die Schuld an ihrem Tod. Aber, wie man immer so schon sagt, Elend oder Leid verbindet und geteiltes Leid ist halbes Leid.
Und somit werden sie dann erst einmal hinaufgeschickt, aufgrund dessen, weil der Hubschrauber aufgrund dieses Schneesturmes, der zu der Zeit herrscht, nicht starten kann, bringt es hier an einen gewissen Punkt, wo sie dann starten, auf verschiedenen Routen hinaufklettern und dann ja böse überrascht werden.
Und es wartet tatsächlich eine böse Überraschung auf sie, also jetzt Maschinengewehre, Gewalt, Drohungen. Aber John Lithgow macht es, wie wir schon erwähnt haben, sehr, sehr edel.
Ja.
Also er wird nicht vulgär, ausfallend oder wendet selbst Gewalt an, sondern er bringt Drohungen, die wirklich auf den Punkt kommen.
Ja.
Und ja gut, es geht halt ums eigene Überleben. Also sagen Hal und Gabe zu, die Koffer zu finden. Und die Bergung des ersten Koffers ist schon so geil in Szene gesetzt,
ja,
wo sie Stallone anbinden. Er muss dann diesen Berg hinaufklettern, natürlich dann im tiefsten Winter ohne Jacke.
Bei gefühlten minus 10, 15, 20 Grad.
Direkt über ihm eine Schneewehe, ja, die jederzeit runterkommen kann, wie es Hal sagt. Und man meint eben, deswegen sage ich, es ist zum Beispiel das ein Dialog, der aus der FSK-16-Fassung hinaus oder für die FSK-16-Fassung hinausgeschnitten wurde, als John Lithgow ganz normal sagt, ja, ich halte zwei Bergführer für Luxus. Wenn er wieder unten ist, schickt ihn in den Ruhestand. Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll, dass man es rausschneiden musste, aber gut, es war irgendwo irgendjemandem zu heftig. Und Hal warnt seinen Kumpel in der Not. Der schafft es wirklich, sich von diesem Seil zu befreien, schmeißt den Geldkoffer in die dann entstehende Lawine,
ja,
weswegen die fiesen Jungs meinen, Gabe sei abgeschmiert und hatte die, ich zitiere, wahrscheinlich teuerste Beerdigung aller Zeiten, weil was sind es, glaube ich, 33 Millionen Dollar in so einem Koffer. Gut, bleibt bloß noch Hal, der sie zu den nächsten oder zu den letzten beiden Koffern noch führen soll, aber da haben die Bösen die Rechnung ohne Gabe gemacht. Denn der kämpft sich zu einer kleinen Berghütte durch, wo er sich noch eine Ausrüstung zusammenstellt, da auf seine Ex-Freundin Jessie trifft. Weil der kam das ein bisschen komisch vor, dass die beiden angeblich auf einem anderen Berg sein sollen, als da, wo sie abgesetzt haben oder wo der Notruf sein sollte. Und das war natürlich die Taktik von Hal, über den Funkspruch dann ein verstecktes Signal zu geben, hey, wir brauchen Hilfe, da ist was nicht in Ordnung. Aber um da jetzt nicht allzu viel vorwegzunehmen, von diesem Moment an fängt eigentlich für Jessie und Gabe einen Wettlauf mit der Zeit an.
Und das richtige Film beginnt in dem Sinne ja, weil sie dann zu jedem einzelnen Koffer, also vorher eigentlich dran sein wollen.
Müssen.
Aufgrund dessen, weil sie befürchten, dass da, wenn sie am letzten Koffer angelangt sind, dass Hal umgebracht wird von der Truppe.
Genau, weil sie ihn ja dann nicht mehr brauchen.
Genau.
Aber alles, was dann so zwischendrin noch passiert, das sind so mitreißende und spektakuläre Aufnahmen.
Damaligen Zeit, ja.
Ich meine, allein schon die Aufnahmen in den Bergen. Ich meine, das Bergpanorama, die Aussicht.
Super.
Fantastisch. Also wer schon mal wirklich in den Bergen war, der weiß so einigermaßen, wie es ist. Nur die Darsteller, die Stuntmen die und auch die Stuntleute, alle an sich, das ganze Kamerateam. Wenn man überlegt, gerade da auch die Szene, wo sie sich mit dem Seil abseilen wollen.
Ja.
Da stehen die beiden ja nur an so einer ganz kleinen, schmalen Steinformation.
Ja.
Gut, man weiß jetzt nicht, wie die gesichert sind, aber es sieht schon unglaublich geil aus. Allein schon, bis du dann da unten bist, um diese Szene abzudrehen. Wahnsinn.
Ja.
Also, wenn du, da darfst du keine Höhenangst haben. Ja, da geht's ja runter wie Sau. Jetzt überlege mal, du hängst da keine Ahnung, irgendwo 6.000 Meter oder 4.000 Meter über Meeresspiegel hängst du an irgendeiner Schlucht und unter dir ist nur Felsformation.
Und dann bist du nicht mal richtig gesichert in dem Sinne, was er als Fun Fact, die ganze Ausrüstung, die in diesem Film gezeigt wird, ist keine echte Ausrüstung. Die würde kein einziger Bergsteiger, Bergführer, Rettungskräfte nutzen. Und das ist, was schade ist. Richtige Bergsteiger sagen es in dem Film, der ist einfach, ist ein schöner Film, wirklich anzuschauen, aber dieses Equipment, gut, zur damaligen Zeit, aber ich habe letztens mit einem Freund, der bouldern geht, drüber gesprochen und der hat auch gesagt, du nimmst immer Karabiner, die in sich verschlossen sind. Und
genau, die zum Zudrehen dann auch sind.
Zum Zudrehen sind oder auch, dass dann die vordere Klappe nicht nach außen oder auch nicht nach innen aufgehen könnte. Kann ja passieren.
Ja, klar.
Und im Film siehst du zweimal dass das so ist. Und das ist halt, wo du halt denkst so...
Ja, ist ja klar, weil es geht halt wesentlich schneller, wenn du den einen Haken einfach oder da, wo du dich festmachen möchtest, einfach mit dieser kleinen Bewegung, zack, und dann hängt das Ding drinnen.
Hört cool aus, keine
natürlich.
Frage. Das ist genauso, wo wir vorher offline drüber geredet haben, dass die Bolzen reingeschossen werden. kein einziger dieser Bolzen, der dich sichert, wird reingeschossen. Der wird wie sagen sie in der Beschreibung, gedrillt, also reingedreht, gedrillt.
Gedrillt, ja.
Wo du sagst, das hält dann, weil das halt einfach dann Vertiefungen in dem...
Ja, ist ja klar, weil dieses Schraubgewinde auf Zug immer Widerstand bietet.
Genau, es bietet sonst keinen Widerstand und der Schuss gibt keinen Widerstand.
Ganz genau. Ist glatt. Es ist im Endeffekt ein Nagel im Holz, den kannst du, wenn es blöd läuft, du ein bisschen rumruckeln, mit der bloßen Hand rausziehen. Genau. Da brauchst du noch nicht mal viel Kraft.
Und es ist allein die Logik, was wir als Nicht-Bergsteiger schon haben.
Siehst du mal, wie schlau wir eigentlich sind. Aber ich würde es mal sagen, von der Story her, ich denke mal, dadurch, dass der Film schon 1993 war, werden ihn mit Sicherheit die meisten unserer Zuhörer schon gesehen haben. Wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte es unbedingt nachholen. Eine Actionperle aus den 90er Jahren sollte man nicht verschmähen. Oder überhaupt einen Film aus den 90er Jahren sollte man nicht verschmähen. Lass uns doch so ein bisschen über Fun Facts und Hintergründe noch sprechen. Also da haben wir auf jeden Fall auch ordentlich was auf der Pfanne. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, das ist nur so nebenzu, ist so eine ganz lustige Sache. Bei Minute 10:50, als Sarah, die Freundin von Hal, abstürzt, da siehst du, wie Hal und der Hubschrauberpilot das Seil versuchen straff zu halten. Und während Michael Rooker im Vordergrund so richtig engagiert den leidenden Freund gibt, da grinst der Hubschrauberpilot. Ja. Also er grinst jetzt nicht irgendwo so, als könnte er sich das Lachen nicht verkneifen, sondern er grinst wie so ein Psychopath, als hätte er diesen Absturz irgendwo ins Leben gerufen. Oder zu verantworten. Er
schwingt das Seil.
Ja, so, mein Plan geht auf, die Alte stürzt gleich ab. Und das sieht so ein bisschen freaky aus. Also das hat mich gestern so ein bisschen überrascht, als ich das so mit einem Schlag realisiert habe. Ich meine, ich habe den Film, glaube ich, schon 100 Mal gesehen. Aber gestern zum ersten Mal wirklich realisiert, um so ein bisschen, ja, vielleicht noch so für unseren Podcast ein paar Informationen rauszuziehen, dann siehst du dir den Film mit Sicherheit nochmal ganz anders an. Ja. Da ist mir das gestern so hart ins Gesicht geschlagen im Endeffekt, dass der Alte eigentlich lacht, während die am Abschmieren ist. Und das kommt halt unglaublich unprofessionell rüber. Also da hätte man vielleicht dann doch den Kamerawinkel ein bisschen verschieben sollen oder vielleicht nachträglich ein bisschen nachbearbeiten. Was mir auch aufgefallen ist, direkt nachdem das Flugzeug mit den Kriminellen abgestürzt ist und sie die Geldkoffer verloren haben. Jetzt ist meine Frage, Patrick, wie planst du so einen Coup? Mit der Erwartungshaltung, dass du durchkommst oder dass du es nicht schaffst? Natürlich mit der Erwartungshaltung, dass du es schaffst.
Natürlich.
Aber die sind abgestürzt und haben schon einen Suchmonitor dabei.
Da haben wir schon offline drüber geredet. Den haben sie einfach vom Geldinstitut mitbekommen für alle Fälle.
Ja, für alle Fälle. Aber ich sage ja, egal ob ich jetzt ein Böser bin oder ein Guter bin, der einfach plant, dann gehe ich davon aus, dass das funktioniert. Und nicht, ach ja, wir bringen die Geldkoffer von Punkt A nach Punkt B. Aber man klaut
uns das. Du hast doch immer ein Pflaster dabei. Wenn ihr in Urlaub fahrt, ihr habt immer ein Pflaster dabei.
Ich nicht. Meine Frau hat.
Danke, meine auch. Meine Frau hat auch das Pflaster dabei. Aber es ist zum Notfall das Pflaster dabei. Genauso ist hier dieses GPS.
Ja, gut, also.
Ja.
Es war auf jeden Fall auch
fragwürdig.
Eine Frage, die ich mir auch gleich dieses Mal beim ersten Mal gestellt habe. Dann gibt's die Szene, in der sie in der Höhle sind, Sylvester Stallone und Jesse. Und Sylvester Stallone hebt ihr die Hand, weil die komplett voll mit Fledermausdreck ist.
Ja.
Und er sagt ihr keine Bewegung. Und in dem Moment, wo du siehst, dass sie hochkommt, siehst du, dass die beiden vor einer Glasscheibe stehen. Also die haben keinen direkten Kontakt zu diesen Fledermäusen.
Ja.
Das war eine ähnliche Situation, wie es Harrison Ford mit der Cobra hatte in Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Als er in die Höhle abstürzt.
Und die Schlange davor.
Und die sich vor ihm aufbäumt. Da siehst du auch durch diese Reflexion, ähnlich wie jetzt hier bei Cliffhanger, dass das eine Glasscheibe ist.
Ja.
Und das fand ich auch sehr, sehr witzig. Ich glaube, da ist es ein extremer Nachteil, dass man eine DVD oder eine Blu-ray oder eine 4K-Scheibe hat.
Aber du siehst es definitiv.
Genau, auf der DVD ist dir das gar nicht so aufgefallen. Aber dadurch, dass diese Medien so hochauflösend sind, ist mir das gestern auch sofort ins Gesicht gestochen. Ah, scheiße, da ist eine Glasscheibe dazwischen. Ja. Genau, und dann am Schluss gibt es noch diese Szene, als der Helikopter kopfüber an dieser Felswand hängt. Auf der dann dieser finale Endkampf zwischen Sylvester Stallone und John Lithgow ist, dass dieser Helikopter an die Wand geschraubt ist, auch mit Seilen befestigt ist, zusätzlich. Ich meine, ist ja klar, es ist alles Sicherheitsmaßnahmen. Heutzutage würdest du das ganz geschickt einfach rausretuschieren. Das war damals in den 90er Jahren. Hast du noch nicht diese Technik gehabt? Aber du siehst halt sehr, sehr schlecht und sehr auffällig die Seile. Ja? Ja. Das Ende, wo am Berg befestigt ist, das haben sie noch einigermaßen mit Pappmaché überklebt und auch dementsprechend, ja, sag ich mal, Steinton grau gestrichen. Und der andere Rest ist zwar wieder Helikopter-Rettungsfarben rot, aber du siehst halt, dass das eigentlich aus diesem Helikopter rausragt.
Ja.
Also es sieht unglaublich schlecht aus. Das waren jetzt so meine kleinen Funfacts, die ich zumindest gestern noch gesehen habe beim Angucken. Du hast mir aber vorhin, bevor wir angefangen haben, noch was gesagt. Nämlich mit diesem Suchmonitor.
Monitor?
Mit dem GPS. Dass diese GPS-Möglichkeit.
Zur damaligen Zeit mit diesem Tracker, wo. Ach, das hast du gemeint.
Genau.
Ja, das in den Koffern. Würde ich jetzt in Frage stellen, weil zur damaligen Zeit gab es diese Möglichkeiten mit GPS zu tracken. Nicht so, wie es heute. Heute hast du ja da erstens dein Handy, dann gibt es ja extra GPS auch fürs für die Gebirge, wo du dir kaufen kannst oder für die Wanderungen oder Klettertouren.
Ja.
Und so, wenn dann so ein GPS für die Koffer, bezweifle ich auch, dass das in den Bergen funktioniert.
Aber wenn du mir schon jedes Mal da irgendwo einen Stein in den Weg legst, beziehungsweise einen Stock zwischen die Fahrradspeichen schmeißt, dann mache ich das bei dir jetzt genauso. Dann könnte ich jetzt sagen, aber das ist die Regierung, die hatte schon immer die bessere Technik.
Vielleicht.
Dann machen wir das einfach.
Ja, machen wir es einfach so. Genauso, dass sich Sylvester Stallone zur Vorbereitung, der Film ist ja 1992 geschult worden, hat er sich ja wirklich darauf vorbereitet und ist wirklich in den Bergen klettern gewesen, war wirklich kurz davor, auch Profi zu werden, aber war stark dabei und hat sich wirklich die Hände so weit aufgerissen.
Okay.
Er hat es versucht, zwar durch Operationen wieder Gefühle reinzubekommen, aber es sind verschiedene
Nerven abgestorben.
Nerven dadurch kaputt gegangen.
Okay.
Und so Fun Fact hier dazu ist, dass er sich zur damaligen Zeit, nämlich mit einem, ich habe nicht herausgefunden, leider mit welchen, aber mit einem Model getroffen hatte, weil er war vorher frisch geschieden erst. Und ihr hat diese rauen Hände nicht mehr gefallen. Aufgrund dessen hat sie gesagt, Buonanotte.
Ja, okay. Ich meine, gut, für ein Model.
Natürlich ist es.
Aber wo körperliche Perfektion im Vordergrund steht. Wenn du dann jemanden hast, der oder einen Partner hast, der, sag ich mal, recht geschundene Hände hat.
Ja. Ja gut, er hat es versucht, mit Operationen dann wieder hinzubekommen, auch mit Physiotherapie, ja, bis heute. Das hat nicht funktioniert. Genauso, dass das Drehbuch, das Originaldrehbuch zu Cliffhanger, hat auch Sylvester Stallone, wie man schon erwähnt hat, mitgeschrieben.
Aber er hat es komplett geändert.
Er hat es wieder in einem gewissen Grad hingeschrieben, dass es einigermaßen funktioniert. Weil eigentlich war das, wo ich dir gesagt hatte, stirb langsam mit einem Hurricane.
Ja.
Und da, das hat er ja unterschrieben, dass das funktioniert. Dass er in einer kleinen Stadt was bewachen muss oder gerade hinkommt, das ist nicht genau bekannt, aber dass ein Hurricane gerade aufzieht und dann halt bewaffnete Söldner das ausrauben wollen.
Ja.
Und das hat ihm gefallen.
Gefühlt, wo ich dann eben auch gemeint habe, das ist wie Hard Rain mit Morgan Freeman und Christian Slater.
Und das hat halt, ja, jetzt mit Stirb langsam null mehr zu tun.
Okay. Mir ist es auch gestern aufgefallen, dass gefühlt gegen Ende des Films ein paar Szenen besser anders im Film platziert worden wären. Die Sprengladung mit der Brücke und auch die Sprengladung, die dann überm Kopf von Sylvester Stallone hochgehen soll in der Höhle, wo er den Schwarzen fertig macht. Das sind zwei riesige Explosionen, aber der Helikopterpilot hat nichts davon mitbekommen.
Ist du weißt ja nicht, an welchem Berg da gerade ist, der Helikopter.
Ja, aber er ist immer in der Nähe. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwo bin, wo klare Sicht herrscht und da gehen zwei riesige Explosionen hoch, dann sehe ich das.
Aber du siehst es nur, weil die Kamera dich das sehen lässt. Wenn du jetzt im Tal auf deinen nächsten Einsatz wartest,
okay,
siehst du vielleicht, hörst besser gesagt, den Knall, aber du siehst das nicht, weil das ja über 3000 Meter ist. Das ist so, also uns würde als Zuschauer in dem Fall suggeriert, dass mehrere Berge um dich rum sind und da ist der Schall vielleicht zu hören, diese Explosion, aber zu sehen. Du weißt ja nicht, was dann unterhalb dieses Berges ist, ob da was herausragt, was einfällt, wo dann der Schall hingeht oder wie dann sich diese Explosion verteilt.
Ja, okay, lass ich mir auch noch irgendwo so eingehen. Aber wie gesagt, der Film existiert in verschiedenen Schnittfassungen.
Ja.
Und es sind so gut wie alle Brutalitäten rausgeschnitten worden. Damals ist ja klar, da war das mit der Zensur noch ein bisschen strenger. Ich fand es zum Beispiel damals auch richtig, richtig cool, wie Stallone den Bösewicht in diesen Stalaktit reindrückt, der dann auf der Brustseite wieder austritt. Ne? Hast du gewusst, die runterhängen, nennt man ja Stalaktiten. Die von unten raufwachsen, heißen Stalagniten.
Ja.
Und wie heißen sie dann, wenn sie zusammen sind? Das sind Stalagnaten.
Hab ich auch schon mal gehört, ja.
Aber auch da ist diese Kulisse unglaublich schön anzuschauen.
Ja, natürlich, egal. Ob sie am Anfang diese Berge.
Also der Film hat ja $65 Millionen gekostet. Und im Vergleich zu heutigen Blockbustern ist das ja ein Trinkgeld. Also wenn man überlegt, dass die ja schon bei über 100 Millionen unterm Strich anfangen.
Du kannst es aber mit heutigen Filmen
natürlich,
nicht
klar.
mehr vergleichen, weil das Budget für manche Filme heutzutage einfach exorbitant ist, wo du einfach nur denkst, so, da kosten allein die Schauspieler, die du engagierst, schon mehrere 100 Millionen. Und dann gewisse Sachen zeigen uns als Publikum, kosten dann auch nochmal 100 Millionen oder die Hälfte davon.
Ja.
Also ist ein Film über 100, wenn nicht sogar 200 Millionen Budget, im Budget dann. Logischerweise drin.
Ja.
Weil sie dann auch erwarten, dass dann das Doppelte oder das Dreifache reinkommt.
Was auch sehr cool war, ist der Fun Fact, dass die Hauptrolle des Bösewichts nicht von John Lithgow hätte gespielt werden sollen, sondern als allererstes Christopher Walken.
Hätte ich auch gerne gesehen.
Im Gespräch stand.
Der von Batman.
Ja, oder auch God's Army, die Hochzeitscrasher, der Pate von New York.
Der Pate von New York ist super.
Ja, auf kurze Distanz. Also Christopher Walken hat ja ebenfalls zahlreiche
Sleepy Hollow.
Ja, zahlreiche Mega-Blockbuster. Und er hätte mit Sicherheit auch einen sau coolen Bösewicht abgeben können. Also da muss ich meine Aussage von vorhin revidieren. Ich könnte mir neben Christopher Walken oder neben John Lithgow jetzt noch so Christopher Walken gut drin vorstellen. Weil der bringt in seinen ganzen Filmen auch sehr viel Eleganz als Bösewicht mit rein.
Vor allem, was mir gerade, wo ich gerade hier sehe, gegen die Zeit.
Oh ja.
Müssen wir auch mal machen.
Da bin ich auf jeden Fall dabei. Gegen die Zeit mit Johnny Depp war ein fantastischer.
Und eine schätze Perle.
Thriller. Ein wirklich genialer Film. Ja, aber der Erfolg von Cliffhanger war unumstößlich. Also der Film hat bei einem Budget von erwähnten 65 Millionen US-Dollar satte 255 Millionen US-Dollar eingespielt.
Umso mehr ist es ja erstaunlich, dass es bis zum heutigen Tag, also es gibt jetzt einen zweiten Teil, aber bis dato noch keiner versucht hat, daran zu gehen.
Wobei aber ja schon die böse Zungen behaupten, es ist weniger eine Fortsetzung als ein Remake.
Kann ich mitreden, ich habe noch keinen Trailer, ich habe ein paar Ausschnitte im Internet gesehen, wo ein paar Bilder veröffentlicht worden sind, aber sofort wieder auch eigentlich gelöscht worden sind.
Also
dein Problem ist es wahrscheinlich, dass es eine Hauptdarstellerin ist.
Ich kann es nur immer und immer wieder sagen. Also da wiederhole ich mich auch sehr gerne jedes Mal aufs Neue. Ich habe kein Problem mit Frauen.
Starke Frauen.
Genau, in Actionrollen. Oder ich habe auch kein Problem mit starken Frauen. Ich zähle da auch sehr gerne immer wieder Linda Hamilton aus Terminator, Sigourney Weaver aus Alien.
Spectre-Filme.
Bringe ich immer sehr gerne an den Tisch. Aber das waren halt auch Darstellerinnen, die eine körperliche Konstitution mitgebracht haben, die auch was dargestellt haben, denen du es abgekauft hast.
Ja.
Aber vielen anderen Frauen kaufst du eine Actionrolle nicht ab. Eine Alice Vikander zum Beispiel, die letzte Lara Croft gespielt hat.
Niemals.
Okay.
Da habe ich gerade auch im Kopf gehabt. Ich habe die Lara mit
Angelina Jolie.
Lara Croft mir nichts getaugt. Die neue ist noch schlimmer.
Wobei aber Angelina Jolie, zumindest für die damalige Zeit, ordentlich was mitgebracht hat.
Schauspielerisch ja, aber.
Na, auch optisch hat die. Finde ich,
weiß, Lara Croft.
Nein, nicht nur auf die Möpse, aber sie hat auch vom Gesicht her, vom ganzen Auftreten, hat sie Lara Croft verkörpert. Das hat jetzt Alice Vikander zum Beispiel überhaupt nicht. Okay, Applaus, sie hat einen unglaublich brutalen Sixpack. Und den siehst du aber nur ganz am Anfang für, glaube ich, 2 Sekunden und dafür aber ein ganzes Jahr lang hungern. Gut, das ist ihre Sache. Aber nur weil ich ein Sixpack habe, verkrafte ich keinen Faustschlag von irgendeinem 1,5 Meter größeren Typen als ich bin oder habe unbändige Kraft, die hast du einfach nicht.
Nein.
Ja, und es ist halt nun mal so, es tut mir ja auch leid, das auch immer wieder erwähnen zu müssen, aber Frauen haben halt von Haus aus einfach weniger Muskelmasse und auch weniger Kraft. Klar, wenn ich jetzt eine Bodybuilderin habe, die pumpt mich weg, da brauche ich auch nicht drüber nachdenken. Ja, oder wirklich eine Boxerin habe, aber die ist dafür ausgelegt, sowas zu machen. Ja.
Kommt drauf an, wie die jetzt im jetzigen neuen Film das darstellt. Mir geht es auch darum, Pierce Brosnan ist an einem gewissen Punkt, wo ich einfach sage, kann alte Rollen gut spielen, aber in der Actionrolle ist es mir jetzt vielleicht 10, 15 Jahre zu spät.
Ich glaube jetzt allerdings nicht, dass er in die Actionrolle fällt, sondern...
Als Mentor würde ich jetzt eher behaupten.
Ja, entweder als Mentor...
Oder als Bösewicht.
Oder sogar als Bösewicht. Und das hat er in dem Jackie Chan-Film The Foreigner...
bewiesen.
Super gut umgesetzt.
Aber der ist auch schon...
Ja.
Etwas älter wieder.
Natürlich, aber er muss ja wie John Lithgow, der macht ja in dem Film eigentlich auch nichts, außer nur ein bisschen gehen, stehen oder sitzen. Ja. Du siehst jetzt John Lithgow nirgends rennen, wie jetzt zum Beispiel, oder klettern, wo Kraftanstrengung erforderlich ist, wie Stallone oder, die anderen Leute. Der macht das ja auch auf eine ganz entspannte Art und Weise. Und das,
natürlich,
denke ich, kann man einem Pierce Brosnan auf jeden Fall auch zutrauen.
Ja? Wir werden sehen.
Das Remake, Schrägstrich, die Neuinterpretation, die Fortsetzung, was auch immer, soll im Jahre 2026 jetzt im August in den USA in die Kinos kommen.
Wundert mich aber, dass wir noch keinen Trailer gesehen haben.
Ist so. Also ich habe zumindest die Meldung, ist mein neuester Stand, dass jetzt der August 2026 sein soll. Ob er auch tatsächlich kommt.
Kann ja auch direkt on demand sein.
Das kann allerdings auch sein, dass man es verworfen hat, dass man sagt, wir bringen das gar nicht mehr ins Kino, sondern schmeißen das direkt auf irgendeinen Streamingdienst. Gibt es ja in Amerika auch genügend.
Natürlich. Die gleichen wie hier. Genau. Noch mehr.
Das wird die Zeit zeigen.
Ja.
Gut, das war jetzt auch ein recht simpler Podcast, aber ich hoffe
euch... Gefühlvoller.
Ja, gefühlvoll, aber ein sehr simpler, kurz und bündig. Ne? Ich hoffe, euch hat es gefallen für den Wiedereinstieg nach der Urlaubspause. Wir haben jetzt nochmal eine Woche Zeit, bis wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin.
Bleibt gesund.
Wünschen wir euch alles Gute. Bis dahin.
Servus.
Ciao.